von Michael Abelman. Michael ist der Gründer und Direktor des Zentrums für urbane Landwirtschaft in Fairview Gardens, wo er mehr als 20 Jahre als Landwirt tätig war. Abelman ist Autor und Fotograf von Good Wave und Goodland und einer Publikation, die heißt Fields of Plenty, aus der er auch Teile seiner Präsentation heute entnommen hat. Auch er hat eine Reihe von Preisen erhalten, inklusive den Preis im Jahr 2001 im Bereich auf nachhaltige Landwirtschaft. Er führt uns durch eine landwirtschaftliche Reise in die Gärten der Hoffnung und die Felder der Vielfalt.
Could we have some light?
Ich möchte einige Dias hier zeigen, aber das wird erst am Ende meines Vortrags sein. Und ich hätte gerne ein bisschen Licht hier. Ja, es ist eine große Ehre, hier zu sein und meine Erfahrung hier mit diesen wunderbaren Menschen zu teilen, die schon so wunderbare Präsentationen geleistet haben. Ich komme erstmal als Landwirt zu Ihnen. Und deswegen beginnt die Vielfalt für mich mit dem Boden. Ein Quäntchen von lebendem Boden kann Millionen von lebenden Organismen enthalten und wir betrachten das wie Schmutz. Nach den Angriffen auf das World Trade Center war ich in San Francisco und habe dort einen Vortrag gehalten, in dem ich vorgeschlagen habe, dass wir eine urbane Farm auf diesem Ground Zero in New York aufbauen sollten, das dann ein Modell für Vielfalt und örtliche Ökonomie sein könnte. Und dagegen steht, gegen das, was ein Monument der Gleichförmigkeit und der globalen Wirtschaft einmal war. Und ich habe vorgeschlagen, dass Menschen aus dem ganzen Land und aus der ganzen Welt eine Handvoll von ihrem örtlichen Boden schicken sollten, um die zu ehren, die in dieser Katastrophe ums Leben gekommen sind und die daraus eine neue Farm zu schaffen, gebaut auf Seelen und den Boden der Welt. Und manchmal haben Katastrophenereignisse natürlich eine evolutionäre Rolle. Wenn ich manchmal hier um einen Diaprojektor bitte, dann ist das so, als wenn ich eine Pferdekutsche haben wollte. Also Sie werden echte Dias hier sehen, richtig echte altmodische Dias. Aber ich werde mal weiterreden, während das hier installiert wird.
Oh, don't close it. See what I've done.
Switches off. That's what I mean. Just.
I don't actually want it up there anymore.
Yeah, but that's that's a problem with the screen. Just leave it on.
Okay. Can we take this off so I can use the podium? Because it's right in the way.
Okay. Just
that's
put
great.
It down here. I'm
that's
sorry.
Great. Thank you. Beautiful. Thank you so much. Okay.
Ich benutze gar keine PowerPoints, also ist das jetzt eigentlich hier unnötig. Ja, nehmen Sie bitte wieder Platz, sodass wir fortfahren können.
Okay. Okay, may I
ja, ich hoffe, dass ich nochmal um Aufmerksamkeit hier bitten kann. Also Katastrophenereignisse wie das, was wir in New York City gehabt haben im Jahr 2001, haben eine evolutionäre Rolle. Sie bringen Menschen zusammen und zwingen sie dazu, die Prioritäten neu zu evaluieren und neue Perspektiven zu schaffen. Wir sehen jetzt eine solche Katastrophe. Wir haben aber noch nicht das Ausmaß dieser Katastrophe voll erkannt. Und diejenigen von uns, die diese Themen seit einiger Zeit bearbeiten, müssen sehr vorsichtig sein. Es ist ganz leicht, dass man sich dadurch geehrt fühlt und dass diese Weltereignisse geschehen. Und wir können sagen, ja, ich habe es ja schon immer gesagt, aber das können wir nicht. Wir müssen stattdessen unsere Anstrengungen noch weiter ausweiten und verstärken und das kommunizieren, was wir tun. Und meine Art und Weise, wie ich kommuniziere und die Nachricht weitertrage, ändert sich. Ich verbringe weniger Zeit damit, wogegen ich bin, sondern mehr Zeit und Energie darauf, wofür ich eigentlich stehe. Für mich geht es darum, neue lebende und arbeitende Modelle zu kreieren und weiterzutragen. Das ist meine Arbeit als Landwirt und auch meine Arbeit als Kommunikator. Ich denke, es ist wichtiger, dass man den Leuten sagen kann, was wichtig ist und was anders gedacht werden kann. Wenn man sie überzeugen kann, wenn man sie schlagen kann in dieser Unterwerfung, dass die Dinge sich sowieso ändern. Und wenn ich jetzt einfach darüber nachdenke, wie ich die beste Tomate erzeugen kann. Ich habe sehr viel mehr Vergnügen darin, eben ein großer Motivator sein, als jemand, der Schuld verändert. Wie ist es in den letzten 30 Jahren gewesen in der Umweltbewegung? Es ist viel wunderbare Arbeit von meinen Kollegen und Freunden durchgeführt worden. Christine, ursprüngliche Plätze sind bewahrt worden. Wir haben größeres Bewusstsein im Hinblick auf die Bedrohung für unsere Biosphäre geschaffen und mehr Menschen sind sich dessen bewusst. Aber natürlich sieht alles immer noch ein bisschen düster aus und wenn viele Menschen trotzdem die Probleme verstehen, dann fühlen sie sich aber doch ein wenig hilflos. Wenn sie sehen, wie groß die Arbeit ist, fühlen sie sich fast wie gelähmt angesichts dieses modernen Dilemmas. Und natürlich kann man ganz wunderbar organisierte Umweltkampagnen starten und ganz viele kreative Ansätze und Strategien. Und man kann trotzdem doch immer nur ganz kleine und winzige Teile, ein paar Stücke unserer Spezies oder unserer Systeme beschützen und unter Schutz stellen. Die Frage aber ist, wie können wir eine Einladung aussprechen, anstatt eine Strafpredigt abzuliefern? Ich habe das letztes Mal im vergangenen Frühling auf meiner Farm erlebt. Ich war da draußen, war fast taub von den Tausenden von Fröschen, die sich paarten in meinen kleinen Teichen. Ich habe die verschiedenen Würmer gesehen. Ich habe die Hummeln und Bienen gesehen, die sich fast eine Schlacht lieferten um die besten und schönsten Blumen, die sie befruchten wollten. Und ich hatte fast das Gefühl, dass ich der Präsident einer riesigen Orgie wäre. Ich habe festgestellt, dass jede Lebensform auf meiner Farm fantastisch in dieses unglaubliche Summen und Brummen eingebunden ist, in diese Lust, die sich damit zum Ausdruck bringt. Und diese ganze Zeit habe ich alles falsch gemacht. Ich habe junge Menschen versucht zu verführen, in diese Landwirtschaft zurückzukommen mit falschen Botschaften. Das heißt, sie haben alle das Gefühl, dass das alles Sex ist, was dort auf diesen Farmen passierte. Oh, jetzt habe ich hier die Dias. Könnte das vielleicht funktionieren? Das ist die kleine Farm, wo ich 25 Jahre in Kalifornien Landwirt war. Das war das Jahr 1954 und jetzt haben wir das Jahr 1998 und jetzt können Sie auch den Projektor schon ausmachen. 50.000 Quadratmeter, 100 verschiedene Arten von Gemüse und Obst, eine lebendige Diversität, eine Vielfalt, eine biologische Vielfalt, die sich dort entwickelt. Ich habe es oft als kleine Farm, die etwas könnte, beschrieben. Mehr könnte als andere große Farmen und jetzt in einem See von Neugebaugebieten und Shoppingzentren. Und wir haben trotzdem das Geld gefunden, um diese als erste Grunddienstbarkeit für eine landwirtschaftliche, ein landwirtschaftliches Schutzsystem einzubauen in den USA, wo wir versuchen, die ökologischen und sozialen Prinzipien für die Landwirtschaft und darüber hinaus festzuschreiben, sodass dieses Land genutzt werden kann für die Programme der Gemeinde und für verschiedene Bildungsaufgaben. Und alles diese Ideen sind jetzt schon in den Mainstream gegangen. Vorher waren wir schon tätig und diese kleine Farm erfordert sehr viel landwirtschaftliches Wissen und Fähigkeiten, um weiter zu leben. Die Menschen um uns herum, die in die neuen Gebiete eingezogen sind, sind weniger vertraut mit den Gerüchen und Geräuschen einer Farm. Es war traurig zu sehen, aber das, was als unglaublich frisches Gemüse und Nahrungsmittel bei ihnen in der Gegend angebaut wurde, ist etwas, was sie dann eher noch stört. Es ist das Krähen der Hähne, was sie stört. Und der Geruch von Komposthaufen, der sie letztendlich abschreckt. Und so wurde ich bedroht mit Gefängnis über Kompost und dem Krähen der Hähne. Und jedes Mal habe ich diese Herausforderung genutzt, um die Bevölkerung versuchen weiterzubilden, die immer mehr entfremdet war von dem Land und von der Quelle ihrer Nahrung. Und als diese Länder um mich herum weiter bebaut worden, habe ich die Menschen in der Nachbarschaft gehört und sie gingen gesenkten Kopfes ihrem täglichen Geschäft nach und dann gingen die Jahre vorbei und dann habe ich aufgeschaut und festgestellt, dass alles sich in dieser Gegend verändert hatte. Alles hatte einen neuen Sinn bekommen und alles war gleich geworden, mit einer Ausnahme, meine kleine Farm. Diese dramatischen Veränderungen, die Sie auf diesen beiden Dias gesehen haben, diese Veränderungen, die überall stattfinden, sind in relativ kurzer Zeit vonstatten gegangen und unter den Augen von uns allen im Tageslicht. Die Farm zu haben war eine große Herausforderung, aber dieses Recht auf Existenz der Farm zu verfechten war noch schwerer. Und es gibt dann eben Kämpfe um das Krähen von den Hähnen und man muss das Geld bereitstellen, um dieses Land weiterentwickeln zu können. Das war einfach schwierig. Es war dieser Kampf, die in dieser suburbanen Entwicklung, der schließlich mich überwältigt hat. Und ich bin dann in eine Gegend gezogen, wo die Menschen noch Zeit füreinander haben, wo die Gespräche zwischen den Nachbarn sich um den Boden oder um die verschiedenen Früchte auf dem Feld drehen und nicht so sehr um die Mode, um die Filme oder Computer und Autos. Und wo es wirklich meine Verantwortung geht, die über die Grenze des eigenen Landes hinausgeht. Das heißt, ich bin 1000 Kilometer nach oben gezogen, nach Norden, nach Kanada, nach British Columbia und habe dort 120 Acre, wo ich Wälder habe, wo ich kleine Seen habe, Felder und Wiesen, ein wundervolles Gemisch aus Farmland und Ökosystem. Da gibt es fantastische Blumen wie den Fingerhut, die dort wichtig sind. Fingerhut oder Digitalis wird in der Medizin ganz oft eingesetzt, um Herzfunktionen zu verbessern. Wir haben den Namen dieser Farm, nämlich Foxglove Farm, Fingerhut Farm, bewahrt, um damit auch klarzumachen, dass wir die Herzfunktion der Welt mit dieser Farm ein bisschen verbessern wollten. Und dieses Land hat einige besondere Vorteile. Es ist umgeben von verschiedenen Flächen intakten Waldes. Und mein Gefühl ist, dass diese Felder und der Wald zusammen miteinander verbunden sind, verbunden auf Arten und Weisen, die ich jetzt erst zu verstehen beginne. Und wenn dann der Regen fällt, dann wird dieser ganze Ort etwas anderes, eine magische Welt mit den verschiedenen Igeln und dem Blumenkohl, Hexenringpilze und andere Pilzformen, die überall aufspringen und von Vögeln belebt werden. Und ich habe mir festgestellt, dass dieses Netzwerk von Mycelium die verschiedenen Stränge zwischen dem Wald und den Feldern auch natürlich noch die Grundlage bilden für den Boden und die Gesundheit des Planeten. In der ersten Saison habe ich Spinat mit Blättern der Größe von Esstellern produziert, dann Himbeeren und Spargel im Juni, dann verschiedene andere Dinge im September, Kartoffeln, Tomaten und französische Melonen. Und alles dieses hat dazu geführt, dass es unglaubliches Volumen, unglaubliche Größe waren. Ich fühlte mich wie ein Zirkusdirektor in einem Zirkus des Gemüses und der Früchte, wo alle ihre eigenen Tangenten verlassen haben, um sich eigenständig zu entwickeln. Und ich habe dieses Geheimnis dieses genetischen Labors ein bisschen verstanden. Aber ich habe festgestellt, dass der beste Teil dieses ersten Jahres, das war, dass so vieles sich abspielte auf unerwartete Art und Weise. Das ist wirklich ein die verschiedensten Menschen auf diesem Land gab, von der nativen indigenen Bevölkerung, die zum Fischen kamen in den Flüssen und Creeks und die eine Heimstätte in diesem Ganzen gesehen haben. Und ich glaube, dass das Land uns wählt und von uns träumt, so sehr wie wir es auch auswählen. Und überall, wo ich gearbeitet habe, entweder ein altes Gebäude restauriert habe, einem Feld gearbeitet habe, die Zäune erneuert habe, war ich Teil dieses ganzen Traumes, den ich für jemand anders mit aufbaue. Ein Teil dessen, was sich über die Vergangenheit bis in meine Gegenwart entwickelt hat. Und ich habe natürlich gesehen, dass dieses ein wunderbares, nachhaltiges, landschaftliches System sein kann. Und ich habe verstanden, dass das, was wir Pacht, Landpacht nennen, was das tatsächlich bedeutet. Wir sind einfach nur temporäre Mieter und diejenigen, die sich bemühen um ein solches Gebiet, was einer größeren und höheren natürlichen Kraft unterworfen ist. Und das, was das Land bleibt, kann letztendlich das sein, was ein bisschen nach vorne geht. Und ich habe dann etwas mehr verstanden von dem, wo ich arbeite und das, was wir essen. Und so ist mein Gehirn jetzt auf dem Wege, dieses alles zu verstehen. Und wenn ich dann von meinem Traktor eine Maschine herunternehme, sehe ich einen Haltestift. Und ich weiß nicht, ob ich vorher bemerkt habe, dass auf diesem Haltestift ein kleines Wort geschrieben ist. Dieses Wort ist Indien. Indien. Ich stehe hier zwischen diesem riesigen Traktor in British Columbia in Kanada. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und ich habe gerade wunderbare Feigen von einem meiner Bäume gegessen und diese Inschrift auf diesem kleinen Haltestift bringt mich dann zu einem quietschenden Halt und dann beginne ich dieses Bild zu entwickeln, einer Person auf einem anderen Kontinent, die die Tage damit verbringt, diese kleinen Haltestifte herzustellen und ich versuche mir vorzustellen, wie das Leben dieser Person aussieht, in welchen Bedingungen diese Person in einer Fabrik arbeitet, welche Stundenlohn sie bekommt. Ich habe mir vorgestellt, was ich für den John Deere Traktor bezahlt habe und ich frage mich, ob die Person, die an diesem kleinen Haltestift in einer indischen Fabrik arbeitet, sich je so etwas vorstellen und leisten könnte. Aber mein Geist geht in Art von Verbundenheiten und Beziehungen, die sich entwickeln. Wo kam der Stahl her für den Traktor? Welcher Platz war der Platz, wo dieses Eisenerz geschürft wurde? Und dann gucke ich mir die anderen Quellen dieser Arbeit an, die verschiedenen Schaufeln und die verschiedenen Instrumente, die ich brauche auf meiner Farm, das Wasser, dieses kostbare Wasser, durch welchen Schlauch kommt es. Ich habe die Maschine abgestellt und bin dann zu einem Erdbeerfeld gegangen und habe eine gepflückt und dann noch eine und noch eine. Jede ist hohl, ganz wunderbar aus dem Boden herausgekommen, so dass von außen jede gleich und wunderbar aussieht. Nur 2 Tage seit der letzten Ernte sind vergangen und dieses ganze Feld ist ausgehöhlt. Ich habe sowas vorher nie gesehen. Ich bin mehr rumgeschritten und war in voller Ehrfurcht über diesen Verlust. Wie ist es geschehen? Ich gehe auf meine Knie und Hände und versuche genauer zu schauen und zu sehen, was noch übrig ist. Es gibt da ein Geräusch, Yellow Jackets, und ich versuche sie festzustellen und versuche herauszufinden, was passiert ist. Und dann versuche ich zu verstehen, warum meine Ehrfurcht jetzt dem Rachegefühl gefolgt ist. Und versuche rauszuschauen in den Weltraum und da ist ein Nichts. Diese verschiedenen Dinge, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Und als ich dann zurückging zu dem Traktor, habe ich meine Optionen überlegt, wie könnte ich diese Kreaturen, wie könnte ich intelligenter sein, um mich gegen sie zu verteidigen, noch schneller zu ernten. Und dann wird ein Plan geboren in meinem Geist. Und dann halte ich ein und schaue mich um und schaue, wie sehr ich unausweichlich mit all diesem ganzen Netz der Verbindungen verbunden bin. Mein Leben könnte nicht anders sein, als das dieser Person in Indien, die an meinem Traktor gearbeitet hat. Und irgendwo sind wir tatsächlich engst miteinander verbunden. Jeder ohne zu wissen, was in dem anderen steckt, der auf diesem Planeten unser Leben teilt. Und ich sehe mich als nur eine winzige Spezies in dieser wunderbaren, komplexen, in diesem Ozean des Lebens. Und jetzt komme ich zu den nächsten Dias. Im vergangenen Winter war ich in Jamaika und habe dort in einem nachhaltigen Landwirtschaftsprojekt gearbeitet. Ich war Zuletzt in einem anderen Land, als ich 16 Jahre alt war. Da hat mein Bruder außerhalb von Negril ein Stück Land entwickelt. Damals wurden wir von Gretel Hilton und ihrem Partner Onkel Will aufgenommen, die uns gelehrt haben, wie man grundsätzlich überleben kann, wie man eine Machete schärft, wie man eine Kokosnuss öffnet, welche Kräuter man nutzen kann, wenn man krank ist, wie man die Brotfrucht bricht und wie man die Fische aus dem Meer fischt. Es waren zwei junge weiße Jungs, die nicht besonders geeignet waren und adaptiert an das Leben im jamaikanischen Busch. Und Gretel Hilton und Onkel Will waren immer noch Teil dieser natürlichen Geschichte eines Platzes, den wir Jamaika nennen. Und sie waren dort nicht die einzigen. Damals lebten die meisten Familien in dieser Gegend als selbsterhaltende und unterhaltende Menschen, die ihre Früchte anbauten und ihre Tiere nutzten, um sich selbst zu ernähren. Und nachdem ich 37 Jahre später wieder nach Jamaika kam, habe ich eben gesehen, welche Veränderungen in diesem Land vor sich gegangen sind. Und was am tiefgreifendsten war, war natürlich, dass diese Art der Landwirtschaft nicht länger existierte. Das war jetzt die Ausnahme geworden und nicht mehr die Norm, die ich als junger Mann erlebt hatte. Das Potenzial für die Vielfalt hier, unterstützt durch das tropische Klima, die reichen Böden und das Übermaß an Wasser, ist nicht mehr so, wie es damals war. Es ist ersetzt worden durch eine totale Abhängigkeit auf Importe von außen. Der Geschmack und der Geruch war ein Teil meines Gedächtnisses und meiner Erinnerung. Bevor ich nach Jamaika zurückgekehrt bin, habe ich mich so gefreut auf den Geschmack und Geruch dieser Nation mit den verschiedenen reichen Flavors der echten Banane, der echten Ananas, der Orangen, die so wunderbar im Geschmack sind und eben auch die Mangos. Und alles dieses war endemisch damals, es ist es nicht mehr. Diese Vielfalt und Qualität der Nahrungsmittel war eine Form nationalen Reichtums, der von diesen ländlichen Gemeinschaften als Stolz gesehen wurde und ein Teil der Intimität mit ihrem Ort bedeutete. Und jetzt haben wir leider festgestellt, dass diese Gerüche und Geschmäcke nicht mehr vorhanden sind. Sie sind jetzt nicht mehr anders als der Geschmack der exportierten tropischen Früchte, die man irgendwo in einem Laden in Toronto, Los Angeles oder Frankfurt findet. Das heißt, es ist egal, wo ich hingehe. Jeder Aspekt des Lebens ist sterilisiert und standardisiert worden, manipuliert und verändert. Und letztendlich kann die Vielfalt nicht kontrolliert werden. Sie kann nicht unterdrückt werden. Die Natur wird immer die Unterschiede unterstützen, die Nuancen, die Inkonsistenzen und die Vielfalt als Grundlage für die Gesundheit und das Überleben. Traditionell haben die Farmer, die Landwirte immer gewusst, dass die Vielfalt eine Form der Sicherheit und des Überlebens ist. Ich erinnere mich an Peru in den 80er Jahren, wo wir ungefähr 30 verschiedene Spezies auf unserem Garten vor dem Haus hatten. In Irland, Beginn des 19. Jahrhunderts, gab es eine große Hungersnot, in der Millionen Menschen ums Leben kamen. Und sie war das Ergebnis einer Krankheit der Braunfäule auf einer bestimmten Kartoffelsorte. Wir haben nicht erkannt, dass wir jetzt in einer Art von Unterversion dieser irischen Kartoffelhungernot sind. Es gibt aber fundamentale Unterschiede zwischen damals und jetzt. Nummer eins ist, dass die Krise heute über den Mangel an genetischer Vielfalt hinausgeht. Sie ist systemischer und tiefgreifender und bedeutet, dass wir unser gesamtes Nahrungssystem neu denken müssen. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass diese beiden, das alte und das neue Modell, wachsen und sich entwickeln können und uns einen Weg nach vorne zeigen. Und die größte Herausforderung ist eben in diesem Teil der Welt, dass es nicht nur darum geht, das Land zu erhalten, sondern auch die Landwirte. Das heißt, alles ist verbunden mit der Biologie, der Botanik und dem Schutz der Pflanzen. Die wissen, wie man einen Boden bewirtschaftet, sich um die Tiere kümmern, werden jetzt immer wichtiger für das Gesicht dieser Erde. Ich habe Chefs gesehen, die in den mythischen Gegenden einen besonderen Status haben. Und es ist wichtig für die Landwirte, dass wir dieselbe Aufmerksamkeit der Natur gegenüber, wie diese Chiefs in den alten Kulturen, wiederentwickeln. Das heißt, ich finde, dass es wichtig ist, dass wir Freund werden mit den Landwirten, denn wir brauchen sie. Denn es ist sicher, dass das globale industrielle Experiment weitergeht und dass natürlich auch die Landwirtschaft irgendwann wieder ihren richtigen und angemessenen Platz bekommen wird im Herzen, im Zentrum unserer unserer Gesellschaft. Und die Führungsrolle dabei wird nicht von Seiten der Regierung kommen, sondern von Menschen wie Ihnen, die hier in diesem Raum sitzen. Ich glaube nicht, dass diese strukturellen Veränderungen, die notwendig sind, geschehen, bevor es tatsächlich notwendig ist, bevor die Auswirkungen sehr persönlich werden. Ich glaube, das ist natürlich nicht ein sehr hoffnungsvoller Gedanke, aber das hoffnungsvolle Stück ist, dass die Menschen unglaubliche Fähigkeit haben, durch die verschiedensten Qualitäten alle Krisen zu überwinden. Es gibt viele historische Krisen. Was würde fehlen, wenn wir uns nicht länger auf Technologie verlassen können, die Infrastrukturen, die uns Transport und Nahrung bringen? Es sind das Wissen, die Weisheit, die grundlegenden Fähigkeiten zu leben auf dieser Erde, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das heißt, alle die wir hier sind und draußen in der Welt, die dabei helfen, uns neu zu erziehen und uns neu zu bilden und diesen Platz, unseren Platz in der Natur neu zu entdecken, müssen weiter daran arbeiten, um eben neue lokale und regionale Modelle zu schaffen. Ich bin sicher, dass der Tag kommen wird, wenn man nach uns schaut, wenn man uns fragt, wenn es um Anleitung und Führungsrolle geht, dass unsere Rolle ganz besonders wichtig wird, denn wir haben das wesentliche Wissen lebendig erhalten. Und deswegen möchte ich schließen mit einigen Fotos von Menschen und Kulturen, die dieses Wissen bewahrt haben. Diese Idee der Vielfalt in der Natur und in der Kultur, gekoppelt mit unersättlicher Neugier, was andere Landwirte in der Welt tun. Das war die Grundlage für Reisen, die ich in den 1980er Jahren über 5 Kontinente während meiner Winterpause als Landwirt unternommen habe und die letztendlich ihren Ausschlag gefunden haben in dem Buch From the Good Earth. Und da sehen wir einige Fotos, die lange nicht gezeigt wurden, aber es sind Fotos, wo ich einen kleinen Kommentar dazu geben möchte und hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Dunkelheit hier im Raum bekomme, sodass Sie die Fotos besser sehen können.
This is not being very responsive. Is it possible to get these other lights turned down?
Kann man vielleicht die anderen Lichter ausschalten, so dass man das besser sehen kann? Ich kann auch von hier vorne nicht sehen, ob die scharf sind. Ja, scheint so zu sein. Ich werde mal da drüben gehen.
Ja, ich sage nicht so viel dazu. Die Bilder sprechen sowieso für sich selber, aber ich muss ein bisschen näher ran, damit ich das selber sehen kann. Die Dolmetscher hören den Redner jetzt leider nicht mehr, weil er kein Mikro benutzt. Es tut uns sehr leid. Wir können nur das dolmetschen, was in ein Mikrofon gesprochen wird.
Amongst the Hopi in Arizona.
Das ist im Hopi-Gebiet in Arizona. Und vielleicht kann ich mich jetzt auch hinsetzen. Dann nehme ich Ihnen nicht die Sicht weg. Nordphiladelphia ist das. Soll ich wirklich was dazu sagen oder soll man es einfach so durchlaufen lassen? Das ist in Burundi, in China, Kenia, nochmal China. Ich mache jetzt schnell, denn sonst dauert es zu lange. Das ist meine liebe Freundin Caroline von den Hopi, die jetzt verstorben ist mit einer sehr seltenen Sammlung von Bohnen. Und das ist Nordkenia im Koreotal, schon lange her, Nordthailand. In Frankreich. Peru in den Anden. Und er hat auch 2 Beine, können Sie mir glauben. Sizilien. Eine Teeplantage, ich glaube in Kenia. Aber kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Das war nochmal Sizilien. China. Tut mir leid, man könnte noch so viel mehr dazu sagen, aber tut mir leid, dass wir nicht die Zeit haben. Das hier geht um Kontraste. Von der traditionellen Kultur jetzt weg dazu, dass wir uns auf die menschliche Cleverness verlassen. Und das sind hier Beispiele für diese menschlichen tollen Fähigkeiten. Das ist hier nach der Ernte auf den Baumwollfeldern. Das ist in Europa. Erdbeerfelder. Strawberry Fields Forever, wie schon die Beatles gesungen haben. Das ist Bewässerung in der Wüste in Kalifornien. In Peru. Anbringung von Pestiziden mit einem Bündel Zweige und ohne Schutz, ohne Handschuhe, das Ganze. Können Sie auch hinten das gut sehen? Und jetzt zu positiveren Dingen. Märkte und Lebensmittel. Oaxaca und davor, das war in Italien. Frankreich. Und dann wieder in Afrika. Sibirien. Costa Rica. Peru. China. New York City. Das ist eigentlich Englisch, aber das Foto war spiegelverkehrt, deswegen konnte man es nicht lesen. China. Frankreich. Tut mir wirklich leid, man könnte noch so viel dazu erzählen, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Das muss ich dann ein andermal machen. Sehen Sie mal an, wie schön und appetitlich das aussieht. Marokko. In den Anden. Im Hochland ein Mittagessen bei den Farmern in Kalifornien. Man trinkt etwas, dann Sizilien und dann wieder in den USA. Hiricha. Mein Freund Roberto und mein jüngster Sohn Benjamin. Und das ist dieses Spinatblatt, diese riesigen Spinatblätter, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe. Vielen Dank.
Okay, thank you. Thanks very much to our.
Ja. Vielen Dank an alle Referenten, Parichati, Jakob, Hans, Suprabha und Michael. Ich denke, alle haben noch einen großen Applaus verdient.